Ja, und dazu darf ich Sie ganz alle herzlich begrüßen, die Sie eingeschaltet haben hier bei uns im Programm von Radio Horeb an diesem Freitagnachmittag. Mein Name ist Miriam Fernandes-Molina. Unser Thema heute ist die Radikalität der Nachfolge. Bei mir zu Gast in der Sendung ist Georg Dietlein. Er ist Theologe und Autor und kommt aus Köln. Ich grüße Sie, Herr Dietlein.
Einen schönen guten Tag.
Hallo. Ja, wir widmen uns heute dem dritten Teil einer Reihe, die über ein Manuskript von Ihnen geht, das den Titel Die Schule der Liebe, geistliche Impulse für den Alltag trägt. Es geht also im Wesentlichen um die Liebe und alles, was mit ihr zusammenhängt. Und im dritten Kapitel geht es eben um die Radikalität der Nachfolge. Als ich über den Titel der heutigen Sendung so nachgedacht habe, da kamen mir gleich die Worte Jesu in den Sinn, also mehrere, aber jetzt zum Beispiel ein ganz klares Wort von ihm, seine Aufforderung an seine Jünger. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das stammt aus dem Matthäusevangelium. Ja, das sind ja wirklich radikale und klare und eindeutige Worte, die er an seine Jünger richtet. Herr Dietlein, wir bestellen diese Worte mal oder dieses Bibelwort an den Anfang unserer Sendung. Was hat denn Jesus Ihrer Meinung nach damit gemeint? Was wollte er denn damit ausdrücken, wenn er sich so radikal ausgedrückt hat?
Man kann ja Jesus verstehen von seinem Kontext her und auch von heute her. Wenn wir das so heute hören, denken wir auch, also nehmen wir an, jetzt wären wir einfach neutrale Menschen, nicht christlich und vielleicht leben wir jetzt auch im Jahr 3000, da denkt man sich ja auch, das ist ja sehr radikal. Wenn wir Radikalität meinen, ist es ja oft sehr negativ. Also wir meinen dann ja auch so manchmal auch Extremisten mit, ja. Radikal kommt ja von Radix, Wurzel. Also eigentlich eine sehr positive Eigenschaft von der Wurzel her denken, also irgendwie vielleicht so sein Leben auch zu gestalten von einem Fundament her. Und wenn ich das so mache, dann ist es auch konsequent vielleicht von dem Fundament her etwa Dinge zu tun, die vielleicht schwierig sind. Nehmen wir an, in dem Fall, wenn ich eben sage, die Nachfolge Jesu heißt, ja, Gott an die erste Stelle zu setzen, kann das auch heißen eben zumindest, die Eltern nicht mehr zu lieben als Gott. Das ist eigentlich konsequent. Übrigens, schönes Wort, konsequent. Lateinisch kommt von consequi und sequi heißt, naja, Nachfolge, nachfolgen. Also Konsequenz hier meint eigentlich auch wieder Nachfolge. Wir kommen heute über ganz viele Dinge zu sprechen, nämlich immer um die Verbindung zwischen Ideal und Realität, also zwischen Denken und Handeln oder zwischen Sprechen und Tun. Wenn ich eine Sache ernst meine, dann sind eigentlich mein Denken und mein Handeln dasselbe. Dann habe ich so eine Art Einheit des Lebens. Und genau die will ja Jesus von uns eigentlich einverlangen. Nämlich, dass wir eben nicht nur sagen, wir glauben an Gott, naja, das ist so eine schöne Aussage, sondern dass wir das auch tun. Dass wir zumindest uns ein bisschen drum bemühen. Dass wir nachher keine Heiligen sind, ist die andere Sache. Man muss ja diese Aussagen Jesu so ein bisschen auch vielleicht einordnen in das Evangelium. Und um Jesus richtig zu verstehen, glaube ich, muss man auch ein bisschen abgrenzen, vielleicht ihn von anderen Gruppierungen, die vielleicht noch extremer waren, wo man auch sagen muss, dass es eben nicht die Form Jesu war. Nehmen wir mal an, wir blicken aufs Markus-Evangelium, also das älteste Evangelium, und in die Zeit Jesu. Wir finden so einen wie Johannes den Täufer. Wir finden die Essener. Wir finden die Qumran-Gemeinde. Wir finden auch Zeloten. Also vielleicht, um das ein bisschen einzuordnen, Zeloten sind die Kämpfer, die eben sagen, wir meinen es so radikal mit Gottes Reich, dass wir für Gott kämpfen. Das ist ein Weg. Das sind wir übrigens auch oft. Dann gibt es die Essener, dann gibt es Qumran-Gemeinden, die der Überzeugung sind, Gott ist ganz nah. Klammer auf, stimmt ja. Und darum müssen wir jetzt fliehen aus dieser ganzen Welt, aus dem Moloch, aus dem Sumpf und in dieser Form radikal uns Gott zu wenden, indem wir uns der Welt abwenden. Das ist auch eine Form von Radikalität. Und dann gibt es Johannes den Täufer, der ist so ganz nah dran bei Jesus, der wohnt in der Wüste und naja, der verkündet die Umkehr und die Taufe zur Vergebung der Sünden und ganz Judäa und ganz Jerusalem zogen zu ihm hinaus, bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm taufen. Und dieser Mann trug Kamelhaare und einen ledernen Gürtel, aß Heuschrecken und wilden Honig. Das ist auch sehr radikal. Und da gibt es diese Lebensform Jesu, die, das Spannende ist ja, die man immer verstehen muss im Kontext dieser Zeit. Denn Jesus hat Ähnlichkeiten, auch vielleicht sogar Anleihen bei Johannes, bei den Essenern, bei verschiedenen christlichen Gruppierungen. Bei den Zeloten übrigens weniger, weil das passt nicht so ganz rein in sein Konzept. Also die Gewalt und das Kämpfen, naja gut, Klammer auf, kämpfen schon, aber nicht mit Gewalt. Also wir finden dieses schöne Wort Jesu, ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Oh Gott, das Schwert, das ist ja auch wieder, also keine so einfach dieses Wort. Das ist ein horribles Diktum, ein schwieriges Wort, weil ich es auch direkt falsch verstehen kann. Naja, das Schwert meint, ich bin kein Teletubbie Jesu, der sagt, es ist jetzt gleich Friede vor der Eierkuchen, sondern ich bringe, naja, doch auch schon die Trennung, die Spaltung. Ich bringe den Konflikt, ich bringe die Krise, wo am Ende, Zitat aus dem Evangelium, Eltern ihre Kinder verraten. Das ist auch krass. Das sind alles so Worte, wo man eigentlich sagen muss, also das sind ja Dinge, die uns die Kirchen leer machen, aber die uns hinführen zur Lehre Jesu. Und zentral ist dieses Wort aus Markus 1 wirklich, was Jesu Lehre zusammenfasst. Das ist sein Wort. Bei Johannes war es eben die Taufe, die Umkehr zur Vergebung der Sünden. Und bei Markus 1 lesen wir, dass Jesus Folgendes sagt: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dieses Umkehren ist ein wundervolles Wort, weil es, naja, das zentrale Wort ist. Umkehren und Glauben. Das ist eigentlich dasselbe. Nicht kehrt um und dann glaubt, sondern diese Umkehr ist der Glaube. Und vice versa, der Glaube führt euch zur Umkehr. Umkehren ist eigentlich so eine aktiv-passive Handlung. Denn, naja, also erstens, wir müssen auch umkehren, aber wir bekommen dabei auch Hilfe. Also im Griechischen meint dieses das Wort Metanoia. Das meint nicht nur einfach umkehren im Sinne von sich drehen und so ein bisschen an den Ecken und Kanten fallen, sondern eigentlich eine Metanoia, ein radikaler Sinneswandel. Nous, das ist der Verstand, das ist der Sinn, das ist unser Kopf, am Ende unser Herz. Also ein radikaler Sinneswandel. Mir fielen noch eben ein paar andere schöne Worte aus der Heiligen Schrift ein, denn die Worte Jesu haben ja auch irgendwie ihr Fundament im Alten Testament. Und diese ganze Radikalität, die finden wir auch dort eigentlich wieder. Auch dieses Wort von den Eltern, das ist so ein bisschen der Anklang an die Segensworte des Mose, an den Stamm Levi. Etwa da finden wir dann so schön im Buch Deuteronomium über den Stamm Levi, der von sich sagen kann, von seinen Eltern sagen kann, ich habe beide nie gesehen und der seine Brüder nicht erkannte und von seinen Kindern nichts wissen wollte. Als Beispiel, das ist so ein bisschen das Fundament für diese Aussage, seine Eltern nicht mehr lieben als Gott. Klar, das meint, irgendwie die richtige Priorität im Leben zu haben, eben nicht alles auf Familie zu setzen, sondern zunächst mal auf Gott selbst. Und Parallelstelle, die kennen wir auch alle so ein bisschen, Jesus und seine Verwandten, seine Brüder, also seine Cousins und so weiter, naja, die kommen zu ihm, wollen ihn treffen, wollen so einen kleinen Termin machen, um ihn zu ermahnen übrigens. Also da geht es nicht um so ein bisschen um die Show, sondern eigentlich darum, dass sie so ein bisschen sich vor Jesus schämen. Klammer auf, würden wir auch. Also hätten wir einen Verwandten, der so krass ist, dann würden wir auch denken, das ist doch ein Verrückter. Und die Verwandten Jesu wollen auch so ein bisschen ihn da ermahnen, dass er nicht so richtig so vielleicht die Familie in den Ruin treibt. Aber auch wieder hier die Aussage Jesu, naja, meine Verwandten, das sind vor allem die Brüder und Schwestern, die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Also, was für ein Familienmensch, in Anführungszeichen, klammer auf, Jesus hat natürlich nichts gegen die Familie. Also muss man alles im Kontext lesen, aber auch wieder hier diese Radikalität, dass es um Gott geht und nicht zunächst mal um Blutsverwandtschaft, nicht um Karriere, nicht um Netzwerk, nicht um Klüngel, sondern immer um Gott. Was mir eben aus dem Alten Testament einfiel zu diesem Wort Bekehrung, das sind so ein paar, vielleicht ein paar schöne Worte, ein paar Bonmots, etwa aus dem Buch Joel. Da gibt es dieses tolle Wort, das wir auch, glaube ich, schon mal gehört haben. Das ist ein Aufruf zur Buße eigentlich. Und zwar, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen, Klagen, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Schönes Wort, weil, naja, da ist eigentlich beides drin, ne? Dieses Wort von, es geht um euer Herz, nicht eure Kleider. Das Zentrale ist der Sinneswandel des Herzens, also die Metanoia, dieses Umkehren, dieses sein Leben von unten her zu verändern. Also Umkehr, Nachfolge, meint nicht so ein bisschen, weiß ich nicht, Gewand anzuziehen oder einen anderen Titel zu tragen oder zu sagen, ich bin Christ, sondern eben das. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und genauso auch im Volk Israel, schon davor, mit dem Propheten Jesaja, finden wir die schöne Aussage, naja, weil dieses Volk sich mir nur mit den Worten nähert, mit den Lippen mich ehrt, sein Herz aber fernhält von mir und so weiter. Also dieses Volk Israel, das Gott mit den Lippen bekennt, ein Lippenbekenntnis, aber ohne Herz. Auch wieder hier, die hoffen darauf, dass Gott da eingreift. Das tut er auch, etwa beim Propheten Ezechiel finden wir die schöne Aussage über dieses Herz, das ist die Geistaussendung, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ja, also genau das sind diese Aussagen auch schon im Alten Testament, wo dieses große Ideal der Bekehrung vorkommt. Gott will einen neuen Menschen machen. Der will die Bekehrung des Menschen. Und die beginnt nicht irgendwie bei Fasten, Weinen und Klagen oder bei Reinheitsvorschriften, die auch toll sind natürlich. Aber das trägt nachher nicht, wenn eine Sache fehlt, nämlich die radikale Bekehrung. Und wenn wir heute darüber sprechen, über Radikalität, dann ist es ein ganz zentrales christliches Thema. Denn die ersten Christen haben Christsein nicht gelernt durch, so durch die Taufe mit 0 Jahren, sondern die mussten erstmal Christsein lernen. Die brauchten eine Schule des Christseins. Das waren zum Teil Menschen, die noch gar nicht Juden waren, noch gar nicht im auserwählten Volk drin waren, die sie noch ganz, ganz anders lebten, nämlich ganz anders radikal. Also auch radikal anders, wenn man so möchte. Und dann kam die Taufe. Und die kam am Ende dieser Bekehrung. Eine Bekehrung von oft vielen Jahren, bei einigen auch vielleicht wirklich längerer Zeit, wo man sah, das dauert noch was. Diese radikale Bekehrung, das ist das heutige Thema. Und Bekehrung, die schenkt uns Gott. Und zwar erstens durch eine Erfahrung. Die schenkt uns Gott, das heißt, wir werden bekehrt durch ihn. Aber um das auch wahrzumachen, erfordert es auch unsere Annahme durch eine Umkehr. Und auch da hilft uns Gott.
Wir haben jetzt viel Input, sage ich mal, von Ihnen bekommen. Ich möchte nochmal zurück auf die Praxis. Also, weil Sie auch den Kontext der Zeit angesprochen haben, in dem das Ganze natürlich steht, in der Zeit, in der Jesus eben gelebt hat. Und ich finde, das macht dann die Sache vielleicht schwierig für heute. Oder wie sehen Sie das, das heute umzusetzen? Weil man es ja auch eben aus dem Kontext der Zeit sehen muss. Und dann gibt es ja auch noch ein Bibelwort, wo Jesus von einem jungen Mann verlangt, der sich eigentlich treu an die Gebote Gottes gehalten hat, seinen ganzen Besitz aufzugeben und den Armen zu geben. Und dann wird er einen bleibenden Schatz im Himmel haben und dann soll er ihm nachfolgen. Das ist dann auch wieder so eine radikale Forderung von ihm. Und ich frage mich dann, ist das nicht eigentlich eine unmögliche Forderung? Können wir überhaupt diesem Anspruch hier so gerecht werden, eben in der heutigen Zeit? Das würde mich interessieren jetzt als Gläubiger heute.
Ja. Das Schöne ist ja, dass Gott nicht darauf schaut, was wir jetzt tun an Heldentaten, sondern wie wir es tun. Und Heldentaten ist das falsche Wort, denn das wäre schon wieder das Gegenteil von Umkehr. Ne? Also man muss ja nicht, oder du musst ja nicht als gläubiger Mensch plötzlich einfach Benediktiner werden oder Kathäuser oder Karmelit. Das ist zwar vielleicht eine andere Form von Hingabe, sondern immer in deinem Leben oder in unserer Lebensform sollen wir als Christen radikal leben. Und ich glaube fast, dass die Radikalität des ehelichen Ideals, das kann auch viel radikaler und viel krasser sein, als vielleicht Mönch zu werden. Also in der heutigen Welt die christliche Ehe einzugehen, die christliche Ehe, also die Ehe christlich, das ist schon eigentlich heute ziemlich selten. Also ich würde fast sagen, viele heiraten, das ist klar, und viele heiraten auch in der Kirche, auch in Weiß, aber wer lebt denn dieses Ideal noch? Das ist wahrscheinlich viel seltener, als dass Mönche ihre Treue halten. Das ist, glaube ich, viel häufiger heutzutage. Insofern kann man fast sagen, auch das ist eine radikale Form der Nachfolge. Sie sprachen eben an, dieses wundervolle Diktum von dem jungen Mann, diesen Jüngling, der alle Gebote befolgt hatte und der dann so toll, also eigentlich schon fast ein bisschen stolz sagen kann, ich habe alles gemacht. Nicht getötet, nicht die Ehe gebrochen, nicht geraubt und so weiter. Und Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Schön ist in der Markus 10, 21 die Stelle, die dann kommt, da heißt es so schön, da sah ihn Jesus an und weil er liebte, sagte er. Im griechischen Urtext ist es ein bisschen anders, da würde man eher sagen, also vom Wort her, indem ihn Jesus ansah, liebte er ihn und sagte. Da ist dieses Wort Agapan drin. Agapan meint lieben, für lieb gewinnen, liebend anschauen. Fällt mir direkt ein, dieses Wort von Papst Franziskus, der in seinem Wappenspruch dieses Wort auch hat. Miserando atque elegendo. Das heißt, sich erbarmend und erwählend. Das heißt, das ist die Stelle bei Matthäus Evangelium, glaube ich, der Zöllner Levi. Gott beruft diesen Zöllner Levi, indem er ihn sieht, der geht an ihm vorbei und das ist ein Sünder. Und da sieht Jesus auch, aber das Tolle ist, der blickt ihn nicht mit Hass an oder mit Missgunst, sondern der geht vorbei und weil er ihn sah, mit liebenden Augen, erwählt er ihn. Und zwar aus Erbarmen. Miserando, aus Erbarmen und durch Erwählung. Und hier genauso. Jesus erwählt diesen jungen Mann, weil er merkt, der hat schon ziemlich viel. Und er weiß vor allem, es geht nicht um jetzt die Nachfolge konkret, also du musst auch mehr machen, sondern um das Wie, das mit Liebe erfüllen. Und dann eben diese doch, man könnte sagen, Zumutung. Eines fehlt dir noch, geh, verkauf, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Und dieser Mann war sehr betrübt, da er das hörte, weil er, naja, viel Geld hatte. Ich meine, wir wissen nicht, wonach der junge Mann landete. Wir haben keinen Namen. Wir haben ihm auch, glaube ich, keinen heiligen Namen gegeben. Vielleicht wird er das nach einer der Apostel. Keine Ahnung. Vielleicht ist dieser junge Mann der Matthias gewesen, der eines Tages sich bekehrte. Ich meine, er fordert die Nachfolge Jesu immer so eine radikale Form der Nachfolge. Er fordert es eben, sein Geld abzugeben und arm zu werden. Antwort, ja, aber nicht immer in dieser Form der Armut per se. Denn Armut kann auch heißen, wenn ich ziemlich reich bin, kann ich sehr arm leben. Ich kann aber auch als sehr armer Mensch ziemlich reich leben. Also eine Frage der inneren Haltung. Ob ich jetzt an meinem Löffelchen festklemme oder vielleicht Götzen mir aufbaue, ich kann als sehr armer Mensch ziemlich viel an ziemlich vielen Dingen wirklich festhalten und sagen, das ist so mein Schatz, ja, und dann lebe ich eigentlich ziemlich reich und ziemlich vermessen. Ich kann aber auch als reicher Mensch mein Geld einfach abgeben, verwalten lassen, so einen guten Zweck und vielleicht auch eines Tages vererben an für eine gute Sache, meine Familie oder für eine andere Sache. Da lebe ich ziemlich entwöhnt vielleicht, auch erlöst und befreit. Also dieses Wort Loslösung. Insofern, was genau Armut heißt, das hängt von den konkreten Umständen auch ab, auch von meiner inneren Haltung. Also Armut meint nicht, dass ich jetzt 0 Euro auf dem Konto habe, sondern das ist eine innere Haltung, wie ich mit meinem Geld, meinem Vermögen umgehe und so weiter. Insofern kann Nachfolge auch heißen, naja, einfach in der Familie zu bleiben, in Anführungszeichen, und doch eben meine evangelischen Räte auch zu leben. Also über der Rat der Armut, das ist auch ein evangelischer Rat, den man natürlich nicht auf diese besonderen Weise im Ordensleben lebt, aber doch auf eine ganz schöne Form in der Familie leben kann. Übrigens, die Armut ist ja auch ein ganz schönes Wort in der Heiligen Schrift, bei den Seligpreisungen, selig, die arm sind. Und das meint nicht, dass sagt Jesus, dass Jesus den Mangel verherrlicht, von wegen, ist es schön, wenn wir Mangel haben. Naja, das ist jetzt nicht die Lehre Jesu, von wegen Mangel und Leid, sondern selig, die arm im Geist sind. Also eben die letztendlich das leben, was Kinder Gottes sein heißt. Eben diese Bitte um das tägliche Brot, diese Abhängigkeit, eben dieses sich auf Gott verlassen, wie die Tiere des Feldes, die nicht säen und doch ernten. Und wie ein Menschensohn eben genauso lebt. Eigentlich ein Mensch wie du und ich, der einfach in die Welt kommt, ohne große Sorgen. Das meint eigentlich Armut, das meint Abhängigkeit. Und immer wieder finden wir das in der Heiligen Schrift, diese fast schon unmöglichen Aussagen, gegenüber dem jungen Mann etwa jetzt hier, verkauf alles oder auch schön, im Lukas-Evangelium, das ist noch, man könnte sagen, noch radikaler, wo dann, das ist Lukas 9, so ein paar Leute auf ihn zukommen. Oder eigentlich Jesus auf die Zukunft und sagt, kommt mit. Und alle haben so ihre Begründungen. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der sagte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Das ist so eins der vielleicht krassesten Worte, weil, naja, passt das zu Jesus, ne? Lass die Toten ihre Toten begraben. Eigentlich ziemlich schwierig, weil ja doch die Sorge um die Toten, das ist ein Werk der Barmherzigkeit, die Toten begraben, das ja doch irgendwie noch ein Liebeswert hat. Klammer auf, auch wieder hier diese Aussage, muss man so ein bisschen kontextualisieren und auch ein bisschen gucken, wo das hinkommt. Etwa in dem Fall ist es so ein bisschen der Verweis auf die Berufung des Elisha und vor allem im Text danach, wo es dann heißt, ich möchte vor allem meiner Familie Abschied nehmen, denn dieser Elisha, der bekommt noch von Elia die Lizenz, seinen Eltern Tschüss zu sagen, als Beispiel. Bei Jesus ist es wiederum anders. Er sagt, nee, ihr müsst jetzt sofort mitkommen. Also das ist so ein bisschen auch vielleicht symbolisch zu verstehen. Es geht nicht darum, jetzt sich loszulösen von allem, so radikal im Sinne von heute auf morgen alles wegnehmen, Toten liegen lassen und die Eltern wirklich enttäuschen. Das ist auch, glaube ich, keine Form, die man jetzt so richtig vor dem vierten Gebot verantworten kann, sondern immer diese symbolische, der symbolische Charakter, tu es heute, mach es möglichst bald und wirklich entscheide dich. Es geht um die innere Entscheidung, nicht um das, naja, heute einfach wegfliegen nach ins Kloster und so weiter, sondern um die innere Entscheidung. Und ich kann sehr gut meinen Toten begraben und meinen Eltern Tschüss sagen, wenn ich mich entschieden habe. Also um eine innere Entscheidung geht es hier, dass die Menschen, die Jesus ruft, dass sie sich wirklich entscheiden. Und zwar nicht jetzt A-B-, sondern wirklich für A oder für B. Also für die Nachfolge oder eben für einen anderen Weg. Das ist immer die Aussage, immer die radikale Forderung von Jesus, dass sich Menschen entscheiden müssen. Also schwarz oder weiß und nicht so grau und auch nicht lau und auch nicht warm und kalt, sondern immer für ihn oder gegen ihn. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil wir da auch immer so ein bisschen unsere Bedingungen haben und auch denken, kann ich das eigentlich, will ich das eigentlich, ja? Ist das nicht zu viel verlangt? Ich meine, man könnte jetzt fast einen ganzen Abend machen über krasse Aussagen Jesu. Das war schon ein interessanter Mensch. Und wir nivellieren diesen Mann ja oft und denken so, das war ein netter Bruder und so ein kleiner Dalai Lama. Naja, wenn wir so ein bisschen ins Evangelium reinschauen, merken wir schon bei der Bergpredigt, dass es nicht so sein kann. Ich meine, wir hatten vor ein paar Wochen das Evangelium von der Liebe, kann man fast sagen, von der Frage, wie ich eben vergelten soll. Und dann heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und bei Jesus heißt es eben nicht, sondern da heißt es, naja, wenn euch ein Hemd wegnimmt, dann, naja, oder euch auf die linke Wange schlägt, haltet noch die rechte hin. Also, das sind alles so Aussagen, die eigentlich fast schon, wenn ich in die Welt reinschaue, nicht realistisch sind. Vielleicht eine konkrete Frage, wenn wir uns ein Mensch einbricht, würden wir ihm hinterherlaufen und vielleicht noch die letzten Sachen, die er vergessen hat, die paar Geldscheine, vielleicht den PC und so weiter, das ihm hinterhertragen? Das meint ja genau diese Frage. Wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, halten die linke hin. Würden wir diesem Verbrecher nachlaufen und ihm dieses noch geben? Hm. Ich glaube, man kann das besser verstehen, wenn wir darauf blicken, was eigentlich Jesus uns sagen möchte. Und zwar, das ist nicht zunächst mal ein Appell an uns, nicht eine moralische Forderung, auch nicht der Appell, dass wir jetzt Helden werden und Heilige werden, sondern das ist vor allem erstmal die Aussage, wie uns Gott liebt. Das ist auch interessant. Also all diese radikalen Aussagen sind vor allem Verheißungen und sind vor allem Verheißungen, die wir schon erfüllt haben in den Vätern und in Jesus Christus. Denn Gott schickt hier seinen Gesandten, seinen Sohn in die Welt, der genauso lebt, der genauso radikal lebt und liebt, der eben die Bosheit des Menschen mit Liebe vergilt und, naja, all diese Verheißungen von wegen, du wirst gut leben, wenn du radikal lebst, die schon erfüllt. Denn dieser Jesus von Nazareth, der lebt genauso. Der liebt eben seine Eltern, aber nicht mehr als Gott. Der geht eben raus, indem er alles verlässt, indem er sich wirklich loslöst. Und er geht sogar so weit, dass er seine eigenen Aussagen immer wieder erfüllt, etwa diese Aussage von eben, lass mich erstmal Abschied nehmen von meiner Familie. Da sagt dann Jesus drauf, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmal zurückschaut, taugt für das Reich Gottes. All das wird eben in Jesus erfüllt. Also Jesus ist quasi erstmal die Radikalität selbst. Und von daher werden auch eigentlich diese ganzen Verheißungen etwas lebbarer. Denn wenn wir einen Menschen haben, oder einen Gottmenschen in dem Fall, der all das, was er sagt, auch lebt, merken wir schon, auch wenn diese Dinge kaum möglich sind, sie können mit Gottes Hilfe möglich sein. Und ich glaube, bei all den Heiligen, die wir haben, merken wir schon, es geht weniger um Heldentum und weniger darum, dass wir irgendwie die perfekten Menschen werden, sondern immer darum, sich auf Gott einzulassen, sich auf ihn auch wirklich, ja, in ihn fallen zu lassen. Und dann werden so Dinge wie Radikalität möglich. Denn Umkehr erfordert eine Bekehrung. Und die machen nicht wir selbst, sondern die schenkt uns Gott. Das ist eigentlich eine große Gnade.
Ja, Sie haben auch eben den Willen angesprochen. Der ist ja manchmal, hinkt er ein bisschen hinterher. Aber wenn man ja einfach eine Bereitschaft mitbringt, dann gibt Gott einem die Gnade dazu und dann klappt das dann irgendwie schon. Oder man sollte immer wieder sozusagen es neu von Neuem versuchen. So, das ist entscheidend dann. So, wenn ich das jetzt richtig entnommen habe. Also einfach, wenn ich jetzt hingefallen bin sozusagen, dann stehe ich halt nochmal auf und versuche es halt nochmal und schenke dem Herrn mein Herz. Mhm. Und also das ist, glaube ich, dann entscheidend. Also die innere Einstellung, so die Bereitschaft.
Mhm. Klar. Ich meine, wenn wir auf die Kirche gucken, die jungen Apostel, die jungen Jünger, was haben wir da eigentlich für die Kirche? Das waren ja alles keine Helden, im Gegenteil. Also eigentlich, wenn man ja so eine Karikatur malen würde, was waren das für Menschen? Das waren eigentlich so die, naja, also, böses Wort, die sieben Zwerge, die hatten alle ihre Fehler, ja. Der Chef von denen, der konnte, naja, nicht treu sein, der hatte immer seine Bedenken, immer seinen eigenen Willen. Dann kommt der Zweite, der Paulus, der Spätberufene, der kann nicht reden. Dann kommt noch der Judas dazu und noch andere, die ihre eigenen Wünsche haben. Andere sind Zeloten und spinnen ein bisschen rum. Das ist eigentlich krass. Also das soll die Kirche sein, die 12 Apostel, die wir in jeder Kirche haben, als Apostel, Leuchter, Apostel sollen. Oh Gott. Aber naja, am Ende gelingt es doch. Und nicht, weil die Apostel so toll waren und die großen Helden, alle Prometheus von Goethe, sondern das waren einfach die tollen. Naja, das waren beschenkte Menschen, das waren beschenkte Fischer. Die waren nicht reich, weil sie so viel Talente hatten oder alle so gut Hebräisch konnten, sondern die waren reich, weil sie sich darauf eingelassen haben. Einige brauchten dafür fast Zeit, eigentlich alle und wir heute auch. Und ich finde fast, dass diese Erfahrung der Heiligen Schrift uns sehr viel helfen kann. Denn am Ende hat es geklappt. Und nicht, weil die Menschen so toll sind, sondern weil Gott ihnen eine Verheißung schenkt. Und diese Verheißung der Radikalität, die erfordert auch immer wieder die Entscheidung. Und viele Jünger gehen ja auch. Klammer auf, ich glaube, dass noch viele zurückgekommen sind am Ende auch. Aber viele gehen auch, und das ist klar, immer wieder auch das Aussieben und dieses Aussortieren, das ist nicht schade, sondern es hilft am Ende der Qualität. Ne? Denn also am Ende braucht eben ein Leuchtturm oder ein Sauerteig eben doch ein bisschen Reinheit. Ja? Also ich denke, dass oft in der deutschen Kirche ein Leuchtturm, also ein kleines Feuer in der Ferne, hat viel mehr Wirkung als vielleicht 1000 LED-Lampen, die so ein bisschen flackern und überall stehen. Die wirken eigentlich gar nicht, ja. Also überall so laue Lichter, die bringen nicht viel. Aber ein Leuchtturm, der wirklich radikal ist, der leuchtet, der auch nicht flackert, sondern der wirklich da ist, der hat eine Strahlkraft. Und der ist auch fähig, eben anzuziehen. Also am Ende führt die Radikalität dazu, dass auch Menschen das interessant finden, attraktiv finden. Das war eigentlich immer so. Also am Ende ist es so, dass die radikalen Grüppchen oder die radikalen Gruppierungen, die radikalen Wege immer interessanter sind als vielleicht der Mainstream, die Mehrheit, was alle so machen. Mhm. Das war auch damals so. Nicht mal die Menschen hatten irgendwie eine Vermutung oder eine Hoffnung auf den Messias. Und dann gab es so verschiedene Gruppen. Okay, wir gucken mal einfach hin, ein bisschen wie beim Parteiprogramm, man geht mal ein bisschen durch. Und dann gibt es diesen Johannes, Sand, die Essener, die Qumran-Gemeinde, okay, und diesen Jesus. Und dieser Jesus, den kannten auch schon viele. Nehmen wir an, der Andreas bringt seinem Bruder Simon die Kenntnis von diesem Mann. Auch schön, dass der Papst bekehrt wird von seinem Bruder. Ein schönes, gelingendes Beispiel für das Apostolat des Laien. Ne? Dass also der erste Papst nicht jetzt Jesus direkt kennenlernt, sondern durch einen Freund kennenlernen durfte. Auch ein schönes Bild dafür, dass wir unsere Freunde zu Christus bringen können. Und so lernen eben die Apostel Jesus kennen. Die wissen schon, wer es ist. Der kommt zu ihnen, der spricht sie an, der begeistert sie irgendwie. Es sind wenige Momente, wo er sie anspricht, und dann folgen sie ihm. Klammer auf, ob die schon wissen, was nachher geschieht, wohl eher nicht. Meine, die Jünger wussten wahrscheinlich zur Zeit Jesu, also zu Lebzeiten Jesu, also zu den irdischen Lebzeiten Jesu, noch nicht so genau, was nachher rauskommt. Ja? Also erstmal so ein bisschen, naja, das ist irgendwie ein packender Mensch. Dass es der Messias ist, das geht den Menschen erst nacheinander auf. Das erfahren die Menschen dann durch Eingebung, nehmen wir an. Simon Petrus kann zu Jesus sagen, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das kann er nicht sagen, weil er das selbst weiß, sondern weil es ihm der Himmel offenbart. Gestern die Verklärung des Herrn, auch dort erfahren eben Petrus, Simon Petrus, Jakobus und Johannes davon, dass Jesus der Messias ist. Die Verheißung und die Erfüllung der Propheten von Mose und von Elia. Und das ist so ein Geheimnis, das den Menschen aufgeht und die Jünger werden auch immer radikaler. Die merken es langsam, dass es sich zuspitzt ja auch. Also die 3 Jahre Jesu spitzen sich am Ende zu in der Passion, im Tod, in der Kreuzigung und dann in der Auferstehung. Und es ist auch klar, je radikaler es wird, desto schwieriger wird es auch für die Jünger. Ich meine, Simon Petrus hatte auch seine Probleme mit dem Kreuz und war ja auch nicht so treu. Gleichwohl, diese Untreue führt zur Bekehrung, zu den Tränen des Petrus und am Ende eben auch zu seinem eigenen Martyrium, zu seiner eigenen Radikalität des Kreuzes.
Sie beschreiben ja auch in Ihrem Manuskript, dass ein guter Weg für die Nachfolge oder sagen wir jetzt mal für die radikale Nachfolge die 10 Gebote sind. Eine gute Hilfe sind die 10 Gebote sozusagen oder eine Richtlinie, nach der man sich eben richten kann. Inwiefern ist das denn so? Weil da könnte man jetzt auch wieder sagen, die sind jetzt auch aus einer Zeit, die jetzt wieder uns so weit fern liegt, einfach jetzt zeitlich gesehen. Warum können die uns gut helfen, radikal nachzufolgen?
Ja, genau. Das Schöne ist dann die grundlegende Frage, was heißt eigentlich Christ sein? Naja, wenn ich jetzt so auf die Schildergasse gehe in Köln, kommen wahrscheinlich 1000 Antworten, okay, Christ sein heißt netter Mensch sein. Okay, schon mal nicht ganz falsch. Ne? Vielleicht an Gott glauben. Oh, interessant, an Gott glauben. Moralisch handeln. Okay, interessant. Und so weiter. Also am Ende merken wir, es geht so ein bisschen darum, um beides. Ne? Also um das Handeln und das Glauben. Und das bedingt sich ja auch, denn der Glaube, der nicht handelt, ist auch nicht so richtig aufrichtig. Das war so die große Frage auch bei der Reformation. Geht es nur um den Glauben oder um das Handeln? Klammer auf, sola fide. Wenn ich jetzt sola fide verstehe, also allein durch den Glauben, so im Sinne von, naja, Satzglaube, ich muss an Gott glauben, im Sinne von das verstanden haben, durchdrungen haben und sagen, es gibt Gott, alles ist gut, das reicht auch nicht aus. Luther meinte ja auch mit sola fide nicht diesen Satzglauben, sondern, naja, ein Glauben, der in der Liebe sich vollendet. Also klar, der Glaube meint nicht nur sagen, es gibt Gott, sondern immer auch die Folge daraus ist, dass ich auch anders handle. Eigentlich meint nämlich Christsein nicht nur irgendwie Satzglauben, sondern eigentlich ein radikal anders werden. Eigentlich müsste ein Leben ohne Christus radikal, also 180 Grad, einmal gespiegelt sein, also ein Leben ohne Christus. Wenn ich überlege, wäre das bei mir so, schwierige Frage. Ja? Also ich denke mal jetzt nach, Georg Gitlern, ohne Glaube wäre ich wirklich radikal anders mit Christus. Ganz konkret, stehe ich anders auf, handle ich anders, denke ich anders, fühle ich anders, liebe ich anders. Ich würde sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Gleichwohl, die 10 Gebote können so Maßstäbe sein, um das zu prüfen, ob wir wirklich das geschafft haben, diese 180 Grad. Also was Paulus meint, wer der neue Mensch, legt den alten Menschen ab. Das kann ganz konkret sein. Also vielleicht damals, die damalige Zeit hineingesprochen, war das völlig klar. Der neue Mensch kann nicht mehr Götzenopferfleisch darbringen. Der kann nicht mehr den alten Göttern, die es ja gar nicht gibt, opfern. Also, weiß ich nicht, Aphrodite und Hermes, das geht eben nicht. Das heißt, der muss zumindest in diesen Punkten sein Leben verändern. Aber noch weitergehend, der muss auch anfangen, sein Leben zu entrümpeln. Vielleicht ein paar kleine Quiz- oder rhetorische Fragen, die man zu den 10 Geboten stellen könnte. Nehmen wir an, das erste Gebot, da können wir uns die Frage stellen, ist meine Liebe zu Gott wirklich so explosiv, dass ich Gott Gott sein lasse? Oder habe ich eben Nebengötter, mich selbst, meine Karriere, das liebe Geld, ein Hobby oder ein Laster? Oder für die zweite Frage, bekenne ich Gott nicht nur mit meinem Mund, sondern auch mit meinem Herzen? Bewahre ich den Namen Gottes in Würde und Ehre? Lebe ich den Sonntag als den Tag der besonderen Hingabe an Gott und an die Menschen? Und ja, meine Eltern, meine Lehrer, meine Wegbegleiter, schätze ich die, nehme ich sie an in Dankbarkeit, Hochachtung und Respekt? Blicke ich mit Liebe auf die Würde jedes Menschen, achte und schütze ich den Wert des menschlichen Lebens von seinem Anfang bis zu seinem Ende? Oder das sechste Gebot, verstehe ich meine Leiblichkeit als Chance, mich anderen Menschen ernsthaft und endgültig zu verschenken? Oder konsumiere ich mich und meinen Nächsten nur? Achte ich alles das, was meinem Nächsten zusteht, sein Vermögen, sein Ansehen, seine berufliche Stellung? Wie steht es um mein Verhältnis zur Wahrheit? Bin ich anderen gegenüber ehrlich, weil ich nur so der Würde meines Nächsten gerecht werde? Neuntens, wie steht es ganz konkret um mein Verhältnis zum Nächsten? Achte ich die Ehe meines Nächsten? Und achte ich das Eigentum meines Nächsten? Freue ich mich mit ihm oder bin ich eben neidisch? Das sind jetzt nur ganz kleine Arabesken und Facetten, aber ich merke schon, da haben wir schon viel zu tun eigentlich und viel zu arbeiten. Klammer auf, mit Gottes Hilfe, ne? Also auch wieder hier, die Umkehr setzt die Bekehrung voraus. Und die bekommen wir geschenkt durch eine Erfahrung, durch Verheißung und eben durch das Evangelium selbst. Also all diese konkreten 10 Gebote können wir nachher noch ein bisschen anschauen. Das ist ja doch, kann ja doch sehr konkret werden. Wenn man das schon mal umsetzt in seinem Leben, ist man schon sehr radikal. Denn eigentlich sind Christen heute wirklich radikal Andersgänger, die, wenn sie wirklich mit dem Christentum es ernst meinen, mit dem Glauben, der eben in der Liebe konkret wird, da sind wir eigentlich sehr anstößig, weil wir eben anders leben als die Welt. Und zwar in vielen Bereichen sehr anders. Das Schöne ist nur, als Christen haben wir auch die Freiheit, anders zu sein. Ne? Also das ist auch eigentlich ein schönes Geschenk, zu sagen, ich bin so frei. Ich bin so frei, eben auch anders zu leben. Das können nämlich die meisten nicht. Die meisten leben von Erwartung. Die leben vom Mainstream. Das kann sehr nett sein. Das ist zumindest sehr angenehm manchmal. Nicht immer. Aber wir Christen haben die Freiheit, eben zu sagen, okay, wir lassen uns darauf ein, eben anders zu leben.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute hier zu Gast in der Sendung Georg Dietlein. Er ist Theologe und Autor und stammt aus Köln. Und heute ist unser Thema hier die Radikalität der Nachfolge. Wenn Sie zu Hause vielleicht auch einen Beitrag haben, was bedeutet denn für Sie Radikalität der Nachfolge Jesu, oder Sie möchten ein Zeugnis dazu geben oder haben eine Frage an den Referenten, dann können Sie jetzt gleich hier anrufen unter der Nummer 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann vergessen Sie nicht, die 0049 vorzuwählen. Sie haben eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Heute unser Thema in der Sendung, die Radikalität der Nachfolge. Und ich darf einen ersten Hörer hier in der Sendung begrüßen. Das ist Herr Brunner. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Sie rufen an aus Rheinbach.
Rheinbach bei Bonn, ja.
Genau. Sie haben eine Frage.
Ja. Also, ich habe eine Frage. Ich habe meine Wohltäter geschrieben. Hören Sie, sind Sie da?
Ja, Sie sind auf Sendung. Sie können Ihre Frage stellen.
Ach so, also ich habe da geschrieben, das Leben ist ein Pilgerweg unseres eigenen Selbstfinden. Erkenntnis für uns Menschen heißt das doch, um zu lieben, mit liebenden Augen ansehen, sich verschenken, Erleuchtungen zu haben, müssen wir in unsere liebenden Innerlichkeit hineinschauen, um zu wissen, wer wir eigentlich sind, und müssen lernen, dass wir göttliche Fähigkeiten in uns haben, um uns die Welt um uns herum zum Guten zu verändern. Wir müssen uns lieben, weil Gott die entfaltende Liebe sich in uns entfalten möchte. Ich wollte mal kurz fragen, ist das, wie würden Sie das auslegen, was ich da gesagt habe? Das ist ein bisschen lang.
Es ist sehr, sehr schön und auch ein bisschen alternativ, weil noch was fehlt, glaube ich, nämlich Christus fehlt noch, oder das haben Sie schon erwähnt, Gott, genau. Denn das Schöne ist ja noch, wir müssen nicht alles, wir müssen nicht, sondern wir bekommen was geschenkt erstmal. Und klar, das erkennen wir eigentlich schon in uns selbst, natürlich, in uns als Abbild Gottes, aber vor allem auf Christus blicken, denn dann kommt die Liebe von selbst. Das ist ja oft so der große Kampf, von wegen schaffen wir das eigentlich, können wir eigentlich lieben. Und das Tolle ist nochmal, wir werden zuerst geliebt, wir werden zuerst beschenkt. Und aus dieser Liebe heraus können wir eben erst lieben. Ich glaube, das ist das zentrale christliche Geheimnis an Weihnachten und an Ostern.
Ne? Ja, schauen Sie, ich kam von Südafrika und da haben wir den Glauben an die Vorfahren. Und Jesus ist der große Vorfahre. Mhm. Und das Große, was wir haben, ist, dass wir Tag und Nacht Jesus mit uns haben.
Mhm. Ja,
schön. Das ist also die Natur der Afrika-Kultur, was wir in Deutschland nicht kennen oder wenig kennen.
Mhm. Ja, Sie sagten so schön eben, das Leben als Pilgerweg, ne? Klar. Also Pilgern heißt irgendwie ankommen, Verheißung haben, und Weg heißt einen Weg gehen, natürlich. Ne? Glauben heißt einen Weg gehen. Und zwar nicht alleine, sondern erstens in Gemeinschaft mit Christus und mit der Kirche, mit seinem Volk. Das ist ein wundervolles Bild, das, glaube ich, auch mittlerweile langsam ankommt, dass die Kirche auch hier in Deutschland ein pilgerndes Volk ist und Christus dabei hat.
Schön. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Brunner. Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören. Tschüss.
Ja, also jetzt ist momentan noch kein anderer Hörer oder eine andere Hörerin in der Leitung. Dann machen wir beide weiter, Herr Dietlein. Wenn ich Sie was Persönliches fragen darf, Sie wollen ja auch mal Priester werden. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch ein ganz radikaler Weg der Nachfolge, jetzt aus meiner Sicht. Sie haben ja auch schon die Ehe angesprochen. Sicherlich kann man in der Ehe auch die Nachfolge Jesu radikal leben. Sicherlich aber auch ehelos. Es gibt natürlich viele Varianten, aber jetzt so als Priester, wenn man Priester wird, das ist für mich so wirklich, man gibt alles auf, man verzichtet unheimlich auf alles Mögliche. Und es ist ein super, sehr schöner Beruf, das ist keine Frage, aber es ist doch mit sehr viel Verzicht verbunden. Was motiviert Sie dazu oder was würden Sie jemandem sagen, der vielleicht auch auf der Suche ist, diesen Weg einzuschlagen?
Also aus der Selbstsicht ist der Weg gar nicht so radikal für mich, sondern eigentlich ganz nett, ne? Also das ist eigentlich für den es geeignet ist, eigentlich ziemlich, nicht zu schwer, sondern eigentlich ein sanftes Joch. Ich könnte mir andere Wege vorstellen, die noch viel radikaler sind. Also vielleicht sogar noch viel radikaler, wie eben der Anrufer sagt, ne? Also nach Afrika gehen, ein bisschen nah werden. Oder es gibt in Köln so eine schöne Gemeinschaft, die monastische Gemeinschaft von Jerusalem, die wohnen einfach im Kloster oder in ihrer Gemeinschaft und die beten dort. Und die gehen nicht nach außen, in die Pastoral, in die Pfarrei, sondern die sind einfach da drin in ihrem Kloster und beten dort. Das ist vielleicht noch viel radikaler als der Priester, der Weltpriester vor allem, der Diözesanpriester, der doch ein bisschen, sagen wir so, also bürgerlich lebt, der ist halt dabei. Das heißt, für mich ist es gar nicht so schlimm. Ich werde jetzt zum 1.9. nach Bonn ziehen, ins Seminar, bin schon sehr gespannt. Und ich weiß auch direkt, dass es gar nicht so radikal ist. Also etwa dieser Schritt ist, nicht der Schritt wie für eine junge Frau, die nach Italien geht, ins Kloster, dort Postulantin, Novizin wird und nicht mehr schreiben darf. Insofern würde ich fast sagen, der Weg, Priester zu werden heute, ist gar nicht mehr so radikal. Spätestens seitdem wir auch keine so schlimmen Vorschriften hatten. Früher gab es so Vorschriften wie, keinen Schlüssel zu haben, Post wurde kontrolliert. Also man merkt direkt, die Kirche bietet jungen Männern, die Priester werden, gar nicht so was Schlimmes, Radikales, sondern eigentlich einen sehr schönen Weg, der auch eigentlich gar nicht so krass ist in vielerlei Hinsicht. Man lebt zwar allein, aber auch nicht einsam. Man lebt in der großen Gemeinschaft. Es ist eigentlich ein sehr ähnlicher Weg wie der Eheweg. Klammer auf, das zu trennen und das herauszufinden, ist jetzt gar nicht so einfach, weil es eben so ähnlich ist. Weil eben Ehe natürlich auch heißt, priesterliche Seele zu haben, irgendwie auch mit Christus zu leben. Man kann ja nicht Ehe und Priestertum unterscheiden an der Frage, ob ich jetzt Christus liebe, sondern eigentlich bei der Frage, wie ich ihn liebe, wie ich ihm nachfolgen möchte. Und beide Formen sind Formen von Liebe, von Hingabe und wundervolle Formen auch von Beziehung. Denn der Zölibatäre ist ja kein Junggeselle, sondern der ist in einer Beziehung mit Christus und seiner Kirche, und zwar eine ziemlich radikale Beziehung, auch Verzicht, Klammer auf, auch die Ehe ist Verzicht, natürlich, ist eine Form von Hingabe und sich verschenken. Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, das ist immer so ein Ringen für junge Männer, und ich habe viele Freunde, die auch da immer so ringen, ne? Von wegen, kann ich jetzt schon eintreten, bin ich schon bereit? Ich habe ja auch lange gerungen und ringe noch immer. Und das ist immer so schön, dieses Ringen macht so viel Spaß, weil so Krisen und so Fragen führen zu Entscheidungen wieder, dass man immer auch wieder sich entscheiden muss für Gott, ne? Und nicht dagegen, oder kann man natürlich auch machen. Klar, also das kann man vielleicht jungen Menschen sagen, ne? Ich glaube einfach, das Wichtige ist die Freundschaft mit Christus. Und mir hat immer sehr viel geholfen, wenn ich jetzt rückblicke auf meine Berufungsgeschichte. Die fing so etwa vor 10 Jahren an. Ich bin jetzt 22. Vor 10 Jahren war ich gerade 12. Das war das Jahr 2005, Weltjugendtag. Ich habe ein Jahr später begonnen, Theologie zu studieren mit 13. Also man merkt schon ein bisschen, das war schon was früher. Grund liegt diese Frage. Und erst jetzt langsam führt dieser Berufungsweg ins Seminar. Das heißt, es waren so 10 Jahre mit Höhen und Tiefen. Ich glaube, ganz wichtig ist die Entspannung. Man muss sich keinen Stress machen, auch nicht irgendwie sich drängen oder einfach sagen, ich muss jetzt ins Seminar oder oh, es ist jetzt zu spät und so weiter, sondern einfach entspannt sein, denn Gott spricht zu einem, und am Ende können sogar Wege wie eine Ausbildung, ein Studium, da können unsere Beziehungen oder Freundschaften sehr hilfreich sein. Die können einem helfen, diesen Weg zu finden, zu entdecken. Und am Ende kommt dann der Weg ins Seminar. Das ist auch ein Teil der Prüfung. Und vielleicht ist das Wort Prüfung ein bisschen falsch, weil es so ein bisschen nach Überwachung klingt, von wegen, jetzt werde ich hier geprüft, sondern das ist eine Zeit des Experimentierens, des sich Kennenlernens. Und auch da will Gott eben zu uns sprechen. Und das ist eine sehr befreiende Erfahrung, dass wir immer mit Gott zusammen leben, mit Gott zusammen wohnen, dass er zu uns sprechen wird. Und uns immer mehr auch die Klarheit schenkt, was der richtige Weg ist. Das heißt, ein Mensch muss ja keine Angst haben davor, dass der Weg, den er gerade geht, irgendwie falsch ist oder schlecht ist, sondern Gott spricht ja zu uns und zeigt es durch kleine Symbole, durch Freundschaften, durch Erfahrungen, durch Begegnungen, auch durch Freunde natürlich vor allem, eben was er mit uns vorhat. Und wenn man so reingeht, so entspannt, ein bisschen eine kölsche Art und Weise, wirklich entspannt, zu sagen, Gott, zeig mir, was du mit uns vorhast, wenn du mir vorhast, dann wird nachher der Weg auch der richtige sein. Der kann durch Umwege gehen, der kann durch Abwege gehen, am Ende führt das Navi dann doch zu Gott. Und dieser Weg, das kann vieles sein, das kann auch eine Berufung zum Ehemann sein, oder zum Diakon, oder zum zölibatären Laien. Also es gibt sehr viele Berufungen und sehr viele Wege mit Gott.
Das haben Sie jetzt gerade auf den Punkt gemacht, wie Sie rüberkommen mit das so auf kölsche Weise. Ja. So wirkt das nämlich auch, Sie nehmen das alles ganz locker, und so aus der Außenperspektive denkt man aber, also ja, das ist für mich schwierig vorzustellen, weil man doch, also ich, für mich ist immer so das Gefühl, man verzichtet auf unheimlich viel, bekommt natürlich aber als Priester dann auch unheimlich viel zurück, eben in der Berufung, so ist es ja nicht. Mhm. Aber wenn man heutzutage eben so diesen Slogan immer vor sich sieht oder hört, heute wird ja immer gesagt, ja, das, mein Leben gehört mir, oder ich möchte mich selbst verwirklichen, und diese Dinge, die stehen immer so einem vor Augen. Mhm. Und das denken ja eigentlich so die meisten Jugendlichen oder jungen Erwachsene, die eben gerade auf dem Weg sind, eine Berufung zu finden. Mhm. Und ich glaube, ja, für die ist es irgendwie schwierig. Also die müssten vielleicht wirklich diese Leichtigkeit von ihnen irgendwie bekommen, damit umzugehen, weil das, wie soll ich sagen, es wird einem so schwer gemacht, die Berufung zu finden. Also da ist jetzt die Frage, wie kann man Jugendliche oder junge Erwachsene dazu bringen oder den Weg einfach erleichtern? Haben Sie da vielleicht eine Idee?
Ist ja ein Gott, und das ist auch schon wieder toll für uns, für unseren Egoismus. Also eigentlich ist der Weg als Priester ja sehr, sehr erfüllend. Also wenn wir jetzt so die Aussage haben, erfüll dich selbst, lebe dein Leben, finde, ja, mach was aus dir, dann ist eigentlich der Weg in der Nachfolge Christi eigentlich sehr schön. Denn da werden wir ja nicht zu Sklaven gemacht, von wegen, wir müssen alles abgeben, sondern natürlich Das Tolle ist ja, dass Gott unseren Egoismus auch so auf die erhöht oder reinigt oder wirklich zur Vollendung führt, dass er eben sagt, naja, du hast eine Eignung, du hast eine Neigung und du hast eine Berufung, eigentlich ideal. Also Gott macht aus unseren Fähigkeiten, aus unseren Neigungen ja auch, was er möchte. Das heißt, nicht immer ist unser Wille und der Wille Gottes irgendwie das was ganz anderes. Ja? Wenn ein junger Mann sagt, ich will Priester werden, meint es ja eigentlich, ich habe vielleicht erkannt, dass Gott es mit mir vorhat. Und das Schöne ist, ich will das auch. Toll. Also Gott will was, du willst was, ideal. Da gibt es eine Übereinstimmung. Und das ist ja auch die Berufungsgeschichte von vielen Männern. Klar, es ist nicht immer so, dass man das will. Also blicken wir auf die Propheten, auf Elia und so weiter. Die wollten es eigentlich alle nicht. Und das Schöne ist ja auch bei mir genauso. Es gibt so Phasen, wo man eigentlich sagt, nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das will ich eigentlich nicht. Und das sind manchmal, so Fragen einfach, ob mir was entgeht, ob das wirklich so, das für mich machbar ist oder ist es nicht so viel. Mhm. Und wir sind ja auch alle Menschen und verlieben uns und denken uns auch manchmal, uns entgeht da was. Und das ist dann immer das Schöne, wenn man sich verliebt und die Ehe für schön entdeckt, das ist immer super, weil da hat man wieder was gelernt. Und so hat man gelernt, dass die Ehe toll ist und man muss sich entscheiden. Also das war bei mir genauso. Ich bin jetzt auch so entspannt, weil ich immer auch ganz zurückblicke und merke und auch erfahren habe, dass Gott mich nicht allein lässt. Und dass auch Gott in gerade diesen Schwierigkeiten, wo man so ein bisschen auch Versuchungen hat und Anfechtungen hat und denkt, das könnte doch auch ein Weg sein, Klammer auf, also wenn sich da ein junger Mann gegen das Priestertum entscheidet und in die Ehe geht, ist das toll, denn Berufungen sind Einladungen und Einladungen kann man auch ablehnen. Und wenn man sie ablehnt, ist Gott keine mämische Leberwurst, die sagt, du bist jetzt böse gewesen, sondern naja, dann wird eben Gott diese Ehe segnen, das Beispiel. Und ich glaube, viele heutige Ehemänner wären auch gute Priester geworden, aber also da bin ich auch entspannt, die Kirche lebt auch so.
Man musste sich entscheiden.
Also das ist immer spannend dann. Also das Schöne ist eben, Gott lässt den Menschen nicht allein. Das kann man vor allem sagen nach einer gewissen Erfahrung, die ich jetzt nicht habe. Übrigens, ich bin ja noch nicht so alt. Das können aber vor allem, glaube ich, ältere Priester sagen, die vor allem wirklich gerungen haben oder auch in ihrem Priestertum gerungen haben. Das eine ist ja, Priester zu werden, das andere ist es, zu bleiben. Ich glaube, das Priesterwerden ist noch viel einfacher als das Priesterbleiben manchmal auch für einige Priester heute. Mhm. Auch in Zeiten von Mobbing. Also Priester haben ja nicht nur Probleme mit ihrer Sexualität manchmal, sondern auch einfach mit Gemeinden, die sie richtig verarschen, in Anführungszeichen, wo sie keinen Rückhalt mehr haben, das ist oft viel schwieriger. Und auch da ist es klar, das ist Radikalität der Treue. Und Treue meint natürlich dann eben auch manchmal eben mitzumachen, dabei zu bleiben, festzuhalten, obwohl es hart ist. Und diese Treue, das kann manchmal richtig hart sein, glaube ich, für einige Priester eben treu zu bleiben. Und ich kriege immer jeden Tag so Meldungen über Priester, die aufhören. Das ist natürlich sehr schade. Denn klar, manchmal schaffen es Priester eben nicht, ihre zölibatäre Verpflichtung einzuhalten, weil sie eben meinen, dass der andere Weg viel schöner ist. Der ist auch sehr schön, aber muss sich eben entscheiden. Und das kann eben manchmal auch heißen, wenn man sich entschieden hat, eben auch zu kämpfen. Hier gehen der Blicke und so weiter, zum Ehemann genauso. Wenn heute ein Ehemann an den Altar tritt und sagt, ich habe meine Liebe fürs Leben geheiratet, Klammer auf, die erste Liebe fürs Leben war sie nicht, naja, ich glaube, da würde keiner applaudieren. Und heute ist es so, wenn einer Kirchenpriester sagt, ich habe mich verliebt und heirate jetzt, dann applaudieren alle. Das mag alles sehr romantisch sein und so weiter, Romeo und Julia, Dornvögel 2, aber eigentlich ist es der falsche Weg. Man kann zumindest nicht applaudieren, man kann vielleicht Mitleid haben oder, naja, Mitgefühl vielleicht erstmal oder auch einfach die Menschen ermutigen. Das sind ja doch dann auch psychische Krisen gewesen für manche Menschen, die einfach alleingelassen sind von der Pfarrei und so weiter. Aber klar, Zölibat meint nicht Verzicht, sondern eigentlich eine Chance, sich zu verschenken. Und wenn ich das so verstehe und nicht sage, Zölibat ist nur das Opfer und wie schlimm und alles so krass und so radikal, das kann ja nicht gelingen. Wenn ich aber sage, Zölibat meint eigentlich eine wundervolle Freiheit, sich entschieden zu haben, und zwar entschieden zu haben für Gott und für die ganze Kirche, dann ist es eine ganz große Weite. Eine große Weite, die mich auch fähig macht, eben zu lieben, mich zu verschenken an andere Menschen. Und wenn ich das auch wirklich mache, wenn ich wirklich mich verschenke, wenn ich jeden Tag wirklich nicht nur Funktionär bin, sondern eben aus dem Zölibatären heraus lebe und eben sage, ich will eben wie Jesus leben, mich eben ganz hingeben an die Menschen, mich verschenken, da bin ich auch erfüllt. Das ist klar. Und wenn ich so lebe, bin ich auch erfüllt, denn die Hingabe führt zur Erfüllung. Und da sind auch die Krisen, glaube ich, geringer. Wenn man sich wirklich so verschenkt, dann ist man eben erfüllt von innen, dann trägt einen das Zölibat auch und in der Ehe genauso. Wenn ich in der Ehe meiner Frau immer wieder sage, dass ich sie liebe, sie um Vergebung bitte und so weiter, also danke, ich liebe dich und ich bitte um Entschuldigung, das können die zentralen Worte eigentlich sein in der Ehe. Wenn ich das jeden Tag tue, mich durch kleine Dinge verschenke, das muss nicht der große romantische Abend sein, sondern das muss vor allem sein, das tägliche sich helfen in den Schwierigkeiten des Alltages, wenn morgens mal was zu machen ist, wenn gerade ein Notfall ist, wenn gerade eine Sache schwierig fällt, das ist der Beweis auch der Liebe, auch im Priestertum, in der Anfechtung. Und wenn ich das eben ernst mache, mit diesen kleinen Gesten der Liebe, bin ich am Ende auch erfüllt.
Hm. Herr Dietlein, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Sie hatte jetzt viel Geduld, Frau Schaaf. Ich grüße Sie. Stellen Sie Ihre Frage möglichst kurz noch.
Ich möchte nur vergleichen, Radikalität von Christus, das ist wie gute Chirurg, er nimmt Messer und schneidet, ja? Mhm. Und wenn listige Sprache, das ist wie Gift. Und von Christus, jedes Wort in jede Beziehung, das ist wie Medizin für Menschen. Und noch, wenn weitergehe, Entschuldigung, meine Sprache, wenn weitergehe, eine Frau hat Frage gestellt einmal, wieso barmherzige Gott und fege Feuer? Mhm. Und niemand konnte antworten, diese Frage, warum fest. Wenn ein bisschen mit Humor, dann kann man sagen, das ist wie Sauna, damit wir stehen von lieber Gott, wie goldene Münzchen, sauber und so weiter und glänzend.
Mhm. Ja, Frau Schaaf, danke für Ihren Beitrag.
Ja.
Das waren jetzt viele Bilder. Wir sind mit der Sendung schon knapp am Ende. Ja. Herr Dietlein, wollen Sie dazu noch was sagen kurz?
Ja, schön, ne? Also toll. Ich fand das Bild mit der Sauna vor allem sehr schön, ne? Also klar, das Tolle ist ja bei Jesus, da haben wir gerade einen sonnigen Tag, ne? Wir denken so ein bisschen ans Fegefeuer gerade. Klar, also Jesus sagt ja auch zu uns, ihr müsst auch euch verändern. Und ich werde euch sortieren wie die Böcke und die Lämmer. Also das ist auch radikal, diese Aussage Jesu. Das Schöne ist nur, diese Radikalität, das ist nicht unser Heldentum. Wir müssen nicht alles perfekt machen. Wir müssen nicht in allem richtig liegen. Wir müssen auch nicht in allem alles gut machen. Das Zentrale ist immer wieder, sich neu zu entscheiden. Und das erfordert ja auch immer jeden Tag neu die Entscheidung. Also radikal meint er nicht, einmal entschieden, ins Kloster gehen. Das wäre schön, wenn es so einfach wäre. So ist es aber nicht. Sondern Radikalität meint gerade jetzt Folgendes. Sich wirklich jeden Tag, also das ist ja das Radikale daran, sich jeden Tag neu zu entscheiden für Gott und das auch ernst zu machen. Klammer auf. Mit Gottes Hilfe. Und weil Gott bei uns ist, weil er eine Verheißung an uns hat, darum ist es auch viel einfacher. Wie ich eben sagte, so ein bisschen kölsch-katholisch entspannt, wir müssen uns nichts Großes vormachen. Wir müssen auch nicht jetzt wie die Bußprediger im Mittelalter werden und uns geißeln, sondern wir müssen einfach versuchen, uns in Gottes Hände zu legen. Und dann ist wirklich dieses Fegefeuer eine Sauna, die uns reinigt. Dann ist es wirklich viel einfacher. Denn Radikalität meint nicht, sich jetzt irgendwie an den Kopf zu fassen und sagen, oh Gott, das ist so schwierig, wir müssen jetzt in die Wüste gehen, sondern einfach sich jeden Tag neu für Gott zu entscheiden. Und das heißt nicht zwingend so werden, wie vielleicht jetzt der Bußprediger in der Wüste mit Honig, sondern das meint einfach in unserem Alltag, hier in unserem Leben, heute an diesem 7. August 2015, sich für Gott zu entscheiden. Und das ist radikal. Und das ist gerade in der heutigen Zeit radikal, weil das eben so selten vorkommt, sich für Gott zu entscheiden. Wenn wir das machen würden, Klammer auf, würden, wäre unser Leben eigentlich radikal anders. Wie eben gesagt, 180 Grad, ganz, ganz anders, wenn wir mit Christus leben würden. Das können wir auch tun, denn Gott hilft uns dabei.
Hm, ja. Vielen Dank für das Schlusswort, Herr Dietlein, dass Sie heute wieder hier in der Sendung Rede und Antwort gestellt haben. Vielen Dank.
Gerne.
Wir sind am Ende angekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Grundkurs des Glaubens am heutigen Freitagnachmittag. Ich möchte mich bedanken für Ihre Anrufe und auch für Ihr Zuhören hier bei uns. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, dann können Sie dazu eine CD bestellen, wie immer bei unserem CD-Dienst. Diesen erreichen Sie dann wieder ab Montagvormittag unter der Nummer 08328 921 120 und auch im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org gibt es diese Sendung dann natürlich auch wieder zum Anhören im Podcast. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihre Miriam Fernandes-Molina.